Schlafen ist die beste Medizin. Dieses Sprichwort haben Sie bestimmt alle schon mal gehört oder vielleicht sogar schon selber auch angewandt. Und ich meine, klar, hat man gut und erholsam geschlafen, dann hat man Energie, sieht die Welt positiver. Ja, man geht einfach gelassener in den Tag. Damit wird umgekehrt aber auch klar, dass kein ausreichender Schlaf bzw. ein gestörter Schlaf Betroffene nicht nur in der Lebensqualität massiv einschränkt, sondern auch Ausdruck einer möglichen Erkrankung sein kann. Schlafstörungen werden mit weit über 50 verschiedenen Erkrankungen assoziiert und leider gehört ADHS auch dazu. Und das nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen. Und genau darüber, was nämlich Schlaf und ADHS miteinander verbindet, habe ich mit Dr. Dirk Heinicke, Neuropädiater und Chefarzt an der Kinder- und Jugendklinik Bavaria Kreisa-Czechwitz für Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis gesprochen. Zunächst erläutert er, wann wir überhaupt von Schlafstörungen sprechen.
Das ist eine wirklich sehr interessante Frage, weil Schlafstörungen im Kindes- und Jugendalter natürlich keine Seltenheit sind und den Alltag der Betroffenen und ihrer Familien auch stark als Symptom beeinträchtigen können. Schlafmangel, schlafbedingte Auffälligkeiten können sich eben nicht nur in Form von Müdigkeit oder Erschöpfung zeigen, sondern sich auch durch viele andere Verhaltensweisen, zum Beispiel mangelnde Aufmerksamkeit oder bei kleineren Kindern ein erhöhtes Erregungsniveau sowie generell mit geringerem Wohlbefinden bis hin zu depressiver Verstimmung äußern. Und wir unterscheiden in der Kinder- und Jugendmedizin verschiedene Störungsbilder, wo man zwei große Gruppen von Schlafstörungen erstmal auseinanderhalten kann. Das eine sind die sogenannten Einschlafstörungen, wo also die Schwierigkeiten beim Einschlafen zu Beginn der Nacht gemeint sind. Die sind eben mit der Erfahrung verbunden, dass sich die Betroffenen hin und her wälzen, ohne wirklich einschlafen zu können. Und die meisten Kinder und Jugendlichen mit Einschlafproblemen können eben nach 20 bis 30 Minuten im Bett, liegend im Bett, nicht einschlafen. Okay. Ne? Das andere sind die sogenannten Durchschlafstörungen. Das heißt, die Unfähigkeit, die ganze Nacht durchzuschlafen, obwohl wir ja verschiedene Schlafphasen haben, aber eben dieses Durchschlafen über die ganze Nacht. Und das bedeutet, dass man so mindestens einmal in der Nacht aufwacht und mindestens dann für 20 bis 30 Minuten lang darum kämpft, quasi wieder einzuschlafen. Ja. Und diese verschiedenen Schlafstörungen sehen wir nun vergesellschaftet mit verschiedenen Erkrankungen. Also wir in der Neuropädiatrie kennen ganz umschriebene Syndrome, wo eben solche Schlafstörungen im Vordergrund mitstehen. Das sehen wir bei der Autismus-Spektrum-Störung, bei verschiedenen angeborenen genetischen Erkrankungen, aber eben auch bei Kindern, die an sich neurologisch per se gesund sind, aber eben verschiedene Verhaltensauffälligkeiten mitbringen. Was aber ganz wichtig ist, es ist ja der Schlaf ein Prozess, der sich im Rahmen unseres Kindseins und Jugendseins mitentwickelt. Ja. Haben wir am Anfang beim Säugling und beim Kleinkind ja viel längere Schlafphasen, so verkürzen die sich ja mit wachsendem Alter, bis wir dann also in unsere Schlafrhythmen des Erwachsenseins am Ende kommen. Und das macht es ja auch so komplex, dass wir eben sagen müssen, es gibt nicht die Schlafstörung im Kindes- und Jugendalter. Und was vielleicht für uns zuhörende Eltern ein bisschen beruhigend ist, es gibt sehr schöne statistische Erfassungen vom RKI, auch über den Schlaf im Rahmen der großen KICS-Studie. Und die letzten Zahlen, die dort veröffentlicht wurden, zeigen, dass schon inzwischen immer noch ungefähr 81% der Kinder und Jugendlichen altersspezifisch empfohlene Schlafdauer erreichen. Also auch das vielleicht eine kleine Beruhigung zu diesem doch etwas schwierigen Thema.
Sie haben es gesagt, komplexes Bild. Dann haben Sie es auch gesagt, die Assoziation mit unterschiedlichen Erkrankungsbildern macht die Differentialdiagnose dann sehr aufwendig. ADHS, das haben wir auch hier in der Podcast-Reihe schon besprochen, kann ja mit unterschiedlichen somatischen, aber auch mit psychischen Erkrankungen assoziiert sein. Haben wir zum Beispiel mit Doktorin Kirsten Stolloff drüber gesprochen. Wie erklärt sich denn aber jetzt der Zusammenhang bei Schlafstörungen und ADHS? Und wenn es dann einen kontextualen Zusammenhang gibt, was sind denn dann Störungsbilder, die vielleicht typisch sind? Sie haben ja eben Störungsbilder skizziert, die typisch dann für jemanden sind, der unter ADHS leidet.
Also da gibt es eine Vielzahl von sehr guten wissenschaftlichen Untersuchungen, sowohl national wie auch international, die ganz eindeutig zeigen, dass Schlafstörungen mit der Erkrankung ADHS sehr eng verbunden sind. Und zwar finden wir bei diesen Kindern und Jugendlichen vor allem Einschlafstörungen, mehr als die von mir eben beschriebenen auch Durchschlafstörungen. Die Frage ist ja wirklich, was führt denn zu dieser Symptomatik? Also haben wir das ADHS und vielleicht auch dessen medikamentöse Therapie, die zu den Schlafstörungen am Ende führt, weil ich aufgrund der Medikation abends nicht zur Ruhe komme und nicht in meinen Schlaf komme? Oder sind es primäre Schlafstörungen, die am Ende zu der am nächsten Tag führenden Aufmerksamkeitsstörung führen? Oder sind es Kombinationen aus 1 und 2?
Das heißt, wenn ich jetzt bedenke, wir gehen von jemandem aus, da ist das ADHS diagnostiziert und da haben Sie es gesagt, was ist Henne oder Ei? Klassische Frage. Würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt sage, okay, bei Schlafstörungen und ein ADHS ist vielleicht noch nicht diagnostiziert, sollte man auch auf jeden Fall überlegen oder sollte man auf jeden Fall auch an eine ADHS-Diagnostik denken? Oder wäre das zu weit gegriffen?
Nein, genau das ist der Punkt, auf den ich eigentlich damit hier auch hinaus wollte. Ja, weil die Verbindung sehr, sehr eng ist und das wissen wir inzwischen wirklich auch gut wissenschaftlich bewiesen. Und es gibt da so verschiedene Erklärungsmodelle. Die Schlafstörung als Risikofaktor für das ADHS, da gibt es so dieses Erklärungsmodell, vielleicht ist es die Kombination der Tagesmüdigkeit infolge von Schlafmangel mit übermäßiger motorischer Aktivität dann am Ende. Oder aber eben das ADHS als Risikofaktor für Schlafstörungen, der Zusammenhang vielleicht mit der Medikation, ja. Und da gibt es verschiedene Arbeiten, die das sehr gut belegen. Am hauptsächlichsten finden wir aber dann doch diesen Teufelskreis, dass der ADHS-Patient seine Schlafstörung hat, die wiederum sein ADHS mit provoziert und am Leben erhält, also so ein Zirkulus Viziosus.
Okay, wo dann auch für den Betroffenen kein Entkommen ist, solange nicht diagnostiziert, respektive auch sauber therapiert wird. Sie haben es gesagt, es gibt viele Studien, die den Zusammenhang zeigen, nur damit ich ein Gefühl dafür kriege, wie häufig ist es denn dann beim Einzelnen, also wie häufig kommt das vor, wie ist die Prävalenz?
Also die Prävalenz von Schlafstörungen bei ADHS wird in der Literatur je nach Datenlage mit 50-80% der Betroffenen angegeben. Das ist schon eine sehr hohe Zahl.
Oh, okay. Das deckt sich aber auch mit Ihren Beobachtungen in der Klinik?
Okay.
Ich meine, da ist natürlich nochmal der Bias, weil in der Klinik sind ja nun auch Menschen, die nicht ohne Grund in der Klinik sind. Aber spannend. Das heißt, da ist ein großes Feld und es ist was zu tun. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ich habe es jetzt erkannt, es ist diagnostiziert. Was kann ich denn jetzt gegen die Schlafstörung tun?
Therapie von Schlafstörungen, Beeinflussung würde ich vielleicht mal am etwas einfacher sagen von Schlafstörungen, ist natürlich auch wiederum ein sehr weites Feld. Und was wirklich für jeden Behandler das A und O sein sollte, dass wir, bevor wir zum Rezeptblock greifen, erstmal an die schlafhygienischen Maßnahmen denken. Und da ist eben leider auch inzwischen ein Phänomen aufgetreten, was wir zunehmend beobachten, dass bestimmte generationsübergreifendes Wissen über Tagesablaufgestaltung, über Rituale verloren gegangen ist und dass bestimmte Familien gar nicht mehr so richtig gemeinsam einen Abend gestalten und dann auch natürlich die Rituale, die zum Einschlafen führen und zu einem gesunden und befriedigenden Einschlafen führen, gar nicht mehr kennen. Und da ist es sicher auch mit an uns, im ärztlichen Bereich, aber auch im therapeutischen Bereich, psychologischen Bereich, dort einfache schlafhygienische Maßnahmen wieder zu propagieren. Da gibt es auch sehr schöne Publikationen, die dann auch kindesgerecht sind in Form von verschiedenen Bilderbüchern, wo es also darum geht, den Tagesablauf mit festen Bettzeiten am Abend zu ritualisieren, dass man sich an beliebte und althergebrachte Einschlafrituale erinnert, die natürlich vor allem stimulierende Aktivitäten reduzieren sollen. Das geht weiter bei, wie ist überhaupt das Schlafzimmer eingerichtet? Was sind für äußere Einflüsse? Vielleicht eine sehr helle Lampe vor dem Haus? Wie kann ich da gut abdunkeln? Die Frage dann vor allem auch im Jugendalter des Genussmittelgebrauchs noch vor dem Schlafen, also anregende Getränke, Tees, Kaffee. Und auch die Frage vor allem auch im jüngeren Alter, die Schlafzeiten am Tag, das kann auch nochmal mit einer der wichtigsten schlafhygienischen Maßnahmen sein. Ja, und letztendlich werden alle, wenn man an Schlafhygiene denkt, auch an die, an den Medienkonsum denken.
Ja.
Und auch da gibt es natürlich Möglichkeiten. Es ist nicht zeitgemäß, heute unseren Kindern und Jugendlichen das Smartphone und das Handy zu verbieten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben früher ja auch mit der Taschenlampe unter der Bettdecke ein Buch gelesen, ja. Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, auch durch Schaltsysteme auf dem Smartphone, auf dem Tablet, bestimmte Lichtfaktoren schon im Vorfeld des Einschlafens zu bestimmen, dass eben bestimmte Anteile des Lichtes gefiltert werden, die dann eben stimulierend noch sind, bis hin eben auch zu festen Zeiten, wann ist das Smartphone aus, vor der Bettgehzeit. Hm. Das ist der eine große Punkt. Schlafhygiene, aber wir haben natürlich eine Substanz in uns selbst und das ist ein ganz natürliches Hormon, was in unserem Gehirn gebildet wird, das Melatonin, was nämlich also zur Steuerung des Schlafes in unserem Nervensystem beiträgt und letztendlich auch die Koordinierung der zeitrhythmischen Vorgänge in unserem Körper macht. Und dieses natürlich gebildete Hormone können wir auch substituieren, also von extern zusätzlich mitgeben. Mhm. Das wäre eben dann die Variante des Medikaments.
Melatonin, haben Sie gesagt, ist ein körpereigenes Hormon, ist aber auch, so nehme ich es zumindest wahr, springt mir überall entgegen. Also das gibt's ja als Tee, als Tropfen, als Dragees. Mhm. Ich krieg das OTC, das heißt nicht rezeptpflichtig, in Drogeriemärkten, in Apotheken. Meine 16-jährige Tochter kam letztlich schon zu mir und sagte, ja, sie hätte jetzt hier so einen Melatonin-Tee zum besseren Einschlafen und so weiter und so fort. Kann man das einfach so machen? Ist das egal, wie ich das jetzt substituiere? Kaufe ich mir das im Drogeriemarkt oder soll man da doch vorsichtig sein, weil es ein potentes Mittel ist?
Ein ganz klares Nein, das ist nicht egal von mir. Mhm. Zumal wir ja heute über die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit ADHS und Schlafstörungen sprechen.
Ja.
Und dort müssen wir ganz klar sagen, wenn wir dort zusätzlich zum Melatonin als schlafinduzierende Gabe gehen müssen, dann ist es eben nicht egal, ob ich das aus der Drogerie nehme oder ein Präparat, was kontrolliert hergestellt worden ist. Mhm. Warum? Melatonin kommt ja auch als natürlicher Stoff in vielen Pflanzen vor. Vor allem die Senfpflanzen sind sehr stark melatoninhaltig. Aber wie bei allen pflanzlichen Präparaten hängt es natürlich von Wuchsbedingungen der Pflanze, von bestimmten Feuchtigkeitsbedingungen ab, wie hoch dann tatsächlich der Melatoningehalt ist. Und wir wissen, dass eben nicht bei diesen von Ihnen angesprochenen freiverkäuflichen Präparaten wie viel da tatsächlich Melatonin drinne ist, also wie die Wirksamkeit dann auch für uns ist. Das kann uns auch keiner sagen, weil das ist auch nicht entsprechend kontrolliert.
Ja, ja.
Und deshalb gibt es ja Melatonin-Präparate, die entsprechend als Medikament und damit verschreibungspflichtig kontrolliert hergestellt werden, wo wir eben den tatsächlichen wahren Melatoningehalt kennen und da eben die Dosierung durchführen können. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, bei diesen Präparaten gibt es zwei unterschiedliche Formen, nämlich das sogenannte retardierte Präparat und das nicht retardierte Präparat. Und auch da ist es ja nicht egal, welches ich nehme, sondern ich muss als Verordner mir immer die Frage stellen, wofür möchte ich das Melatonin als Präparat einsetzen?
Ja.
Und die Fragestellung, die wir herausgearbeitet haben, die uns vor allem bei unseren ADHS-betroffenen Kindern und Jugendlichen beschäftigt, ist ja eher die Einschlafstörung. Das heißt, für diese Klientel kommt eher, wenn wir zu den verordnungspflichtigen Präparaten gehen, die nicht retardierten Präparate in Frage und nicht das retardierte Melatonin.
Okay, die einfach dann, wenn ich es richtig verstehe, als nicht retardiertes Präparat schneller wirksam sind und damit einen schnelleren Wirkeinsatz haben. Und ich habe Sie richtig verstanden, hier geht's nicht um den Bereich der Selbstmedikation, sondern bitte mit der Ärztin, dem Arzt, den Behandelnden absprechen und zu Präparaten greifen, die dann empfohlen werden und verordnet werden können, um sicherzugehen, was auch die Dosis, die Dosierung angeht, dass man hier nicht irgendwas nimmt, was auch keine Wirksamkeit eventuell hat oder nicht kontrolliert ist so sauber wie ein verschreibungspflichtiges Präparat. Wenn wir jetzt bei Medikation sind, und das wäre für mich ja auch natürlich ein Grund, das mit meinem Behandler, mit meiner Behandlerin abzusprechen, muss ich denn hier was beachten, wenn ich jetzt unter der Therapie bin? Wir haben die multimodale Therapie bei ADHS und da kann ich ja möglicherweise auch medikamentös behandelt werden. Gibt es da Interaktionspotenziale? Ist da was wichtig, wenn ich jetzt auf eben rezeptierbare Melatoninpräparate noch dazu nehmen möchte?
Sie sprechen ja jetzt die Frage der Interaktion von Präparaten, die ich zur Steuerung meiner Aufmerksamkeit im Rahmen meiner ADHS-Erkrankung nehme, und dem Einschlafmedikament an.
Genau.
Nein, da gibt es keine Interaktionen, die rein auf pharmakologischer Ebene sind, sodass also das Melatonin, wenn wir es als nicht retardiertes Präparat in Kombination mit schlafhygienischen Maßnahmen, das sei immer wieder betont, anwenden, dann habe ich dort keine Interaktion zu erwarten. Aber es gibt Melatonin-Interaktionen mit anderen Medikamenten, die durchaus zu einer Erhöhung oder Abschwächung der Wirkung anderer Präparate führen kann. Die sind aber sehr, sehr selten und sehr beschränkt. Das betrifft einige Antibiotika und auch einige Antiepileptika, die ja durchaus eventuell auch mal als Co-Medikation mit auftreten können in Einzelfällen bei Kindern, die eine ADHS haben. Aber prinzipiell muss ich jetzt rein pharmakologisch dort nicht das beachten.
Okay, aber ein wichtiger Hinweis und noch einmal der Grund mehr, mit der Behandlerin, mit dem Behandler darüber zu sprechen und das hier in Kontext zu bringen, wenn nämlich andere Medikamente hier bedarfsweise auch gegeben werden müssen.
Ja.
Sie bringen eine Menge Erfahrung mit aus Ihrer Arbeit in der Klinik. Gibt es für Sie ganz praktische Tipps, weil wir haben ja unter unseren Zuhörenden einerseits Behandelnde, andererseits aber auch Betroffene oder Menschen, die einfach neugierig sind. Gibt es sowas, was Sie aus Ihrer Erfahrung, Ihrer Arbeit ableiten können und noch mit den Zuhörenden teilen möchten?
Auf jeden Fall ein nicht retardiertes Präparat wählen, wenn wir eben die Schlafinduktion erreichen wollen. Und insofern reicht es dann aus, 30 bis 60 Minuten vor dem Zubettgehen das Präparat zu geben. Wir beginnen in der Behandlung mit sehr niedrigen Dosierungen von 0,5 bis 2 Milligramm und steigern das so um 1 Milligramm pro Woche. Es gibt jetzt nicht die Maximaldosis, aber es gibt natürlich gewisse Erfahrungswerte, dass man so bei Maximaltagesdosen zwischen 2 und 5 Milligramm, das hängt dann auch etwas vom Körpergewicht ab, ankommt am Ende. Was sehr schön ist, die gegenwärtig auf dem Markt verfügbaren Präparate sind also auch zerkleinert in Wasser gelöst möglich einzunehmen. Vielleicht gibt es noch eine Besonderheit bei Diabetikern. Dort muss man wirklich aufpassen, weil die Nahrungsaufnahme durchaus die Freisetzung des Melatonins mit beeinflussen kann. Also wer da besondere Zeiten noch der Nahrungsaufnahme im Rahmen des Zubettgehens beachten muss aufgrund des Diabetes, der muss das extra nochmal mit dem Arzt besprechen. Was mir immer ganz wichtig ist, bitte auch die ärztlichen Kollegen sollten 4 Wochen mindestens das Präparat ausprobieren. Also nicht nach 1 oder 2 Wochen schon sagen, das bringt nichts und so weiter. Es braucht erstmal eine gewisse Zeit, weil wir haben ja auch eine Eigenproduktion von dem Melatonin und das hat was mit den Rezeptoren auch zu tun, wo das dann andocken muss, das extern eingeführte Melatonin, ja, wo wir also am Ende dem Ganzen schon mindestens 4 Wochen geben sollten, um eine Wirksamkeit am Ende auch festzustellen. Und das ist noch ein weiterer, letzter wichtiger praktischer Hinweis, es lohnt sich auch, immer wieder einen Auslassversuch zu machen. Aber ich glaube, das akzeptieren die meisten Patientinnen und Patienten ja auch, weil sie das von ihren anderen Medikamenten, die sie für die ADHS-Behandlung bekommen, ja auch kennen, dass es zu bestimmten Zeiten mal einen Auslassversuch gibt, weil wir eben auch immer wieder sehen, dass sich die Schlafstörungen auch im wachsenden Alter, im zunehmenden Alter verändern und am Ende das gen zugeführte Melatonin gar nicht mehr notwendig ist. Also man kann auch mal einen Aussatzversuch von mindestens 2 Wochen machen und gucken, wie sich das Schlafverhalten vielleicht wieder normalisiert hat.
Sensibel beobachten, und Sie haben es ja auch schon am Anfang gesagt, das Schlafverhalten ist ja sehr dynamisch, gerade in der Entwicklung. Eine Frage habe ich noch gar nicht gestellt, fällt mir gerade auf. Ab welchem Alter darf ich denn anfangen, bei den Kindern medikamentös zu unterstützen, was das Einschlafen angeht?
Also die jetzt auf dem Markt erhältlichen Präparate sind ab dem 6. Lebensjahr zugelassen.
Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Schön, dass Sie reingehört haben. Wenn Ihnen unsere Sendung zusagt, Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Dann entgeht Ihnen auch keine spannende Folge. Übrigens, die nächste Ausgabe Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis wird mal schauen auf die Herausforderung ADHS und Beruf. Seien Sie gespannt, wird wieder eine tolle Folge und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin.